Welch eine Nachricht. Gott trägt auch dich. Fühlst du dich getragen heute Abend? Er trägt dich auch, wenn du so bitter enttäuscht bist oder wirst, wie wir das eben in dem Sketch gesehen haben. Andere werden bevorzugt. Er trägt auch dich mit deiner Last, mit deiner Angst, mit deinen Sorgen. Er ist der, der sagt, ich will deine Last dir abnehmen und ich will dich tragen und begleiten bis in dein hohes Alter. Lust auf Leben, das Leben ist schön. Bei all den Schwierigkeiten, bei all den Nöten, bei all den Herausforderungen. Was machst du aus deinem Leben? Machst du Nägel mit Köpfen? Ich habe uns einen Nagel mitgebracht, der hat keinen Kopf. Kopflos bist du vielleicht auch heute Abend. Und so manch einer kommt hierher, hört sich das alles an und sagt, alles nicht verkehrt. Aber es gibt keinen Kopf am Nagel. Das heißt also, die Zimmerleute kennen sich aus. Wenn du zwei Balken zusammenschlägst ohne Kopf, dann wird es gefährlich, es rutscht raus. Und so kann dir das auch heute Abend gehen und auch in diesen Tagen. Dein Leben wie ein Nagel, machst du es fest mit dir, vor Gott zu sagen, ich will. Nägel mit Köpfen, darum geht's. Ja, später irgendwann, vielleicht unter Umständen, man sollte es tun. Kennst du solche Worte? Man sollte. Komische Worte. Mach doch endlich Nägel mit Köpfen. Mach's doch endlich fest. Mach's fest mit Jesus. Ja, Jesus, ich will. Ich will mit dir leben ab heute Abend. Ich will mich entscheiden für ein Leben mit dir. Nägel mit Köpfen. Oder weiter kopflos durch diese Welt laufen? Wie schade, wie traurig. Mach's endlich fest. Wir haben etliches gelernt in den Tagen. Immer kurze Sätze. Ich weiß nicht, ob ihr sie noch alle wisst. Wiederholung ist ja sehr, sehr gut. In Gottes Hand haben wir gestern gelernt. Wir üben. In Gottes Hand. Hast du es heute gemerkt, dass du in seiner Hand warst? Hat er dich getragen, durchgetragen durch alle Ängste, Zweifel und Nöte? Dann haben wir gelernt, Jesus ist Sieger. Wir üben. Jesus ist Sieger. Und bitte vergib mir. Bitte vergib mir. Und ich liebe dich. Ich liebe dich. Und nochmal drei Worte. Gott liebt mich. Gott liebt mich. Und von den Kindern so begeistert, und die Erwachsenen sollten ein bisschen mehr Kinderbegeisterung zeigen. Gott liebt mich. Das ist noch nicht glaubwürdig. Hier vorne ja, da oben vielleicht noch gar nicht. Nochmal. Gott liebt mich. Worte, immer nur drei Worte, die uns helfen dürfen. Und wenn wir nichts anderes mitnehmen aus diesen Tagen hier und die jeweiligen Sätze nicht nur hören, auch nicht nur auswendig lernen, sondern sie praktizieren im Alltag, dann werden wir staunen, was Gott mit kurzen Worten macht in unserem Alltag und in unserem Leben. Gott liebt mich, etwas Großartiges. Und auf seine Liebe darfst du antworten. Wie wirst du das tun? Vielleicht so wie mein Freund. Ich lernte ihn vor vielen Jahren kennen. Er lebte damals in der damaligen DDR, war mit einer Aktentasche über die Grenze gekommen und war in einer ähnlichen Veranstaltung wie diese, hatte das erste Mal von Jesus gehört. Und der Verkündiger hat gesagt, wenn dein Herz bewegt ist und berührt ist und du vielleicht jetzt nicht den Mut hast, hier nach vorne zu kommen, wenn du zu Hause ein Stück Kreide hast, dann mach einen Kreidestrich auf den Boden und dann geh über diesen Strich und sag, Herr Jesus, ab dem Augenblick, wo ich über diesen Kreidestrich gehe, ab dem Augenblick gehört mein Leben dir. Und Eckhart hat das gemacht. Er hatte Angst vor den Menschen und er hat dann zu Hause einen Kreidestrich gezogen und hat gesagt, Herr Jesus, wenn das wirklich so ist, wenn ich jetzt so mein Leben dir gebe, nimmst du mich so an? Und dann erzählte er mir und sagte, es war bei dem Schritt über die Linie wirklich so, dass ich eine Befreiung erlebte, dass ich merkte, da ist einer, da ist er, Jesus. Und das hat den Eckhart so stark bewogen in seinem Leben, in all den Jahren und Jahrzehnten, dass er viele, viele Jahre in Südamerika war, Lehrer des Evangeliums an vielen Bibelseminaren, hat vielen, vielen Menschen den Weg zu Jesus zeigen dürfen. Er hat den Schritt über die Linie gewagt. Wirst du das auch tun? Vielleicht sagst du und du denkst drüber nach und sagst, ich habe zu Hause keine Kreide. Es ist einfacher, heute Abend hier nach vorne zu kommen, als zu Hause einen Kreidestrich zu ziehen. Und deshalb lade ich dich einfach ein, zu sagen, mach's doch endlich fest, Nägel mit Köpfen und sag, ja, ich will Jesus annehmen. Ich will ihm mein Leben übereignen. Das haben in diesen Tagen Menschen getan. Und sie sind froh geworden. Und interessant ist es für mich immer wieder, wenn ich so als Zeuge dabei sein darf, wie auf einmal mitten im Gebet Menschen auf einmal fast eine andere Sprache bekommen, weil sie sich freuen, weil sie auf einmal das Wunder der Veränderung erleben. Das tut er, Jesus, wenn wir ihn aufnehmen in unserem Leben, in unser Alltag. Ja, ich will heute Abend nach vorne kommen. Ja, ich will heute Abend Jesus annehmen als meinen persönlichen Herrn. Ich will endlich Nägel mit Köpfen machen. Ja, ich will es neu wagen mit ihm. Oh, man kann so fromm sein. Man kann alles wissen, aber es nicht tun. Und Jesus sagt, das ist ein kluger Mensch, der hört und handelt. Du hast viel gehört. Einer meiner Dozenten sagte immer wieder, eigentlich könnten wir Pastoren aufhören zu predigen. Denn die Leute tun es ja doch nicht. Wie viel hast du schon gehört für dein Leben und was hast du daraus gemacht? Gott gibt uns immer wieder eine neue Chance, weil er uns lieb hat. Und er sagt, du darfst neu anfangen. Du hast dich weit entfernt von seiner Liebe. Du lebst nicht mehr mit Leidenschaft dieses Leben mit Jesus. Kehr um. Ja, ich will heute Abend mich auf den Weg machen, nach vorne gehen und damit deutlich machen, ich treffe eine Entscheidung. Ja, ich will aus Liebe zu Jesus ein Zeichen setzen. Ein Zeichen in der Taufe. Ein Mensch, der an Jesus Christus glaubt und der da sagt, ich will Jesus hinterhergehen. Wie alt war Jesus, als er getauft wurde? 30 Jahre. Da hat der Papa vom Himmel gesagt, der Vater im Himmel, das ist mein lieber Junge, der gefällt mir. Das ist mein Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Mit 30 Jahren. Vielleicht sagst du, ja, ich bin als Baby besprengt worden. Ich auch. Ich wurde als Säugling besprengt. Das war für mich eine großartige Kindersegnung. Aber mehr nicht. Das war keine Taufe, denn Taufe heißt Baptizio, heißt Untertauchen. Der alte Mensch soll ersäuft werden. Eigentlich müsste bei jedem Tauffest in der Zeitung riesige Todesanzeigen stehen. Heute ist gestorben der und der und der und der und der. Und darunter müsste eine Auferstehungsanzeige stehen. Auferstanden ist der und der und der und der. Denn Taufe heißt mit Jesus Christus gekreuzigt, gestorben und auferstanden. Und ein Zeichen dieser Liebe wird deutlich, indem ein Mensch sich taufen lässt. Warum bist du noch nicht getauft, der du an Jesus glaubst? Was hindert dich? Die Mitmenschen? Deine Tradition? Wie ich sie erlebte, wie eine Frau mir sagte, ich habe meinem Vater am Totenbett versprochen, nicht die Religion zu wechseln. Der Glaube ist keine Religion. Ich werde oft gefragt, was haben Sie denn für eine Religion? Ich sage, ich habe keine. Wieso? Aber Sie sind doch Pfarrer, Sie sind doch Pastor. Ja, ich sage, ich habe keine Religion. Das kann nicht sein. Religion ist immer der Weg eines Menschen, den er sucht, Gott oder die Götter gnädig zu stimmen. Das ist Religion. Und davon haben wir viele, viele in der Welt. Der Glaube an Jesus ist keine Religion. Es ist nicht der Weg vom Menschen zu Gott, sondern Gott ist Mensch geworden. Er hat sich erniedrigt. Er kam zu uns. Er hat den ersten Schritt auf uns zugemacht. Er hat gesagt, wenn du mir vertraust, hast du das ewige Leben. Das ist keine Religion. Wir sprechen wohl auch vom Christentum als eine Religion. Und bewahre uns Gott, dass wir in eine Religion abdriften und meinen, wir müssen etwas leisten vor Gott. Aus Gnade ist ein Mensch gerettet, nicht aus den Werken. Und du kannst dich anstrengen und dein ganzes Vermögen geben und alles Mögliche tun. Du bist damit nicht gerettet. Nur wenn du dich begnadigen lässt. Und wer wird begnadigt? Nur der, der verurteilt wurde. Gott hat dich mit deiner Sünde verurteilt. Wie konntest du nur ohne Vertrauen zu Jesus leben? Denn das ist ja die größte Sünde. Das ist aber die Sünde, sagt Jesus, dass sie nicht glauben an mich. Das ist die größte Sünde, die es überhaupt gibt. Das Vertrauen nicht auf ihn, den Sohn Gottes, zu setzen. Und alles religiöse Verhalten, alle Religion ist immer in der großen Gefahr, ich will etwas tun, um Gott gnädig zu stimmen. Kannst du gar nicht mehr. Was hat Jesus am Kreuz ausgerufen? Es ist vollbracht. Was willst du denn noch machen? Er hat die Schuld auf sich genommen. Er hat den Kopf hingehalten. Er hat gesagt, Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Er hat das alles getan aus Liebe zu dir. Gott liebt mich. Ein großartiger Satz, auch du wirst geliebt heute Abend. Die große Gelegenheit solltest du einfach nutzen, die Gott dir schenkt. Wir wollen aufstehen, weil es uns gut tut. Und wenn du magst, darfst du auf die Zehenspitzen stellen und die Arme hochheben und bitte so, dass wir nicht dem anderen eins über den Schädel hauen. Und ausatmen und gleich nochmal. Oh, tu das gut in der Kirche Gymnastik und noch einmal. Oh, und weil es so schön ist, ein viertes Mal, klar. So, danke schön. Habt ihr euch schon begrüßt? Behandelt euch mal oder nehmt euch in den Arm, nicht auf den Arm. Ist das schön, wenn man euch beobachtet? Wie herzlich gehen wir doch miteinander um. Jesus hat einmal gesagt, dass es so ein Nummernschild gibt bei jeder Gemeinde, nicht? Kennt ihr sowas? Das Nummernschild müsste man eigentlich hinten an jedem Auto haben, Liebe. Seht, wir haben sie einander so lieb. Das ist die größte Werbekampagne für jede Gemeinde, für jede Kirche. Und Jesus hat gesagt, daran wird man euch erkennen, so ihr Liebe untereinander habt. Nicht, ob ihr die rechte Lehre habt. All unser Erkennen ist immer Stückwerk. Das sollten wir niemals vergessen. Jesus ist der, der die leibhaftige Liebe geworden ist. Er hat uns die Liebe des Vaters gezeigt. Und ich finde es großartig, sein Wort zu kennen. Aber er sagt auch seiner Gemeinde, das wird das Erkennungszeichen sein. Seht, wie haben sie einander so lieb. Aber nicht, dass du morgen dir gleich neue Schilder machen lässt für dein Auto. Das könnte Probleme geben nachher mit der Polizei. Aber fahr doch mal so. Oder fährst du einen egoistischen Fahrstil? Richtig los, nicht? Testosteron gesteuert, geht das also richtig rund. Manchmal denke ich so, wenn ich so junge Kerle vor mir sehe beim Fußballspielen und auch beim Autofahren. Testosteronspiegel auf 180. Nicht, und sie müssen beweisen, wie toll sie sind. Arme Säcke. Brauchen sie doch gar nicht. Ihr seid doch auch so von Gott geliebt und tolle Kerle. Müsst das gar nicht immer unter Beweis stellen, das meinen wir manchmal. Ich bin der Beste. Ich kann am schnellsten mit 180 durch die Stadt fahren, nicht wahr? Dann kriege ich natürlich meinen Führerschein weggenommen, nicht? Oder als ich in Buenos Aires war, sagte mein Sohn, der mit mir fuhr, Papa, heute Nacht. Darf ich los? Ich sage, was ist los? Der war 16 Jahre alt. Ja, das sind einige Kumpels da. Und es gibt in der Stadt so ein richtiges Straßenrennen. Da werden die anderen Straßen alle abgesperrt. Und er kam am nächsten Mal und sagte, Papa, es war, ich habe so Schiss gehabt. Ich habe so Angst gehabt. Die sind verrückt gefahren. Also bitte, vorsichtig an der Stelle. Seht, wir haben sie einander so lieb, auch im Autofahren. Das heißt, wir müssen nicht immer solche Duckmäuser sein. Entschuldigung, dass ich geboren bin. Ich kann auch nichts dazu. So leben wir ja manchmal, nicht wahr? Und wir entschuldigen uns oftmals für Dinge, die wir gar nicht gemacht haben. So ein Quatsch. Es gibt viele fromme Leute, die erniedrigen sich in einer falschen Weise. Ich kann nichts, ich bin nichts, ich tauge nichts. Hab doch Erbarmen mit mir. Sei doch nicht so stolz, denn das ist doch auch Stolz, wenn du sagst, ich kann nichts, denn du beleidigst Gott. Er hat dich großartig geschaffen, er hat dich wunderbar gemacht. Und wenn du sagst, ich kann nichts, ich bin nichts, ich tauge nichts, dann beleidigst du deinen Schöpfer. Er hat dich großartig gemacht. Über ihn wollen wir nachdenken, auch an diesem Abend. Lust auf Leben trotz Ego-Trip? Bist du gerade auf einem Ego-Trip? So auf einem Weg des Egoismus? Ich am ichsten. Ich habe nochmal nachgeguckt, ich finde es nirgendwo. Dann steht ihm keinen Duden. Aber steht ständig in dieser Welt. Ich am ichsten. Hauptsache mir geht's gut. Das Stück Fleisch kriege ich. Nicht das Größte, natürlich, selbstverständlich. Den schönsten Parkplatz kriege ich. Die Anerkennung kriege ich. Alles muss sich um mich drehen. Bin ich nicht toll? Bin ich nicht ein toller Typ? Nicht? Wir sind ja ständig darauf getrimmt, die tollsten Menschen zu sein, die es auf der Welt gibt. Und ewig, ewig auf der Suche nach Anerkennung von anderen Leuten. Im Psalm 139 steht etwas Großartiges. Gott, du hast mich wunderbar gemacht, das erkennt meine Seele wohl. Wenn wir das doch wieder leben würden, auch in unserem Alltag. Oder bist du gerade unterwegs? Hauptsache, mir geht's gut. Hauptsache, ich habe genug. Alles andere interessiert mich nicht. Menschen, die meinen, sie müssten immer wieder so im Zentrum des Lebens stehen, dass sich alles nur um sie dreht. Und wir kennen viele, viele Leute auch im öffentlichen Leben. Eine Lebenshaltung, wo jemand sich selber nur immer um sich selber dreht. Bin ich schön genug? Bin ich anerkannt genug? Bin ich hübsch genug? Werde ich genug anerkannt? Schlimm. Ich im Mittelpunkt. Meine Meinung ist die einzig richtige. Und wenn du nicht meiner Meinung bist, dann liegst du sowieso falsch. Ego-Tripper, sie können ganz schlecht Kritik vertragen, denn sie sind der Mittelpunkt dieser Welt. Und sie können sich ganz, ganz schlecht in den anderen hineinversetzen. Bist du mal in den Schuhen des anderen gelaufen? Gar nicht so einfach. Die Indianer sagen das ja, nicht? Lauf mal in den Schuhen deines Nachbarn, dann wirst du erst einmal feststellen, wie es ihm wirklich geht. Dann kriegst du Blasen, dann tut's weh, dann staunst du darüber. Aber sich in den anderen hineinzuversetzen, fällt einem Ego-Tripper unheimlich schwer. Und das ist wirklich eine ganz große Problematik. Sie haben nur recht, sie sind oft realitätsfremd. Sie triefen vor Selbstgerechtigkeit und Selbstsucht. Ihnen fehlt das Urvertrauen. Darum gibt es so wahnsinnig viele Egoisten. Sie haben nie Vertrauen erlebt. Und ich komme noch mal zurück auf Jesus. Und der Glaube an ihn ist das Vertrauen. Und er sagt, vertraut mir, dann habt ihr ein erfülltes und ewiges Leben. Aber Ego-Trippern fehlt das Urvertrauen, fehlt das Gottvertrauen. Sie neigen ganz schnell zur Enge und Gesetzlichkeit. Nicht jeder ist so ein sichtbarer Ego-Tripper. Aber sehr häufig entdecken wir das. Menschen brauchen ganz starke Rahmenbedingungen, sehr gesetzlich in ihrem Alltag. Und diese Gesetzlichkeit engt sie ein und sie können nur quadratisch denken. Wir Männer neigen ja auch dazu, nicht wahr? Nicht eine Frau kann horizontal sehen. Und wir Männer wundern uns ja, was die Frauen alles entdecken und sehen und tun. Nicht? Und wir Männer machen so ein Päckchen, nicht wahr, so quadratisch, fertig, schön, aber mehr ist das dann oft nicht. Wer als Kind keine echte Zuwendung erlebte zu Hause, kann ganz schnell zum Egozentriker werden. Immer auf der Suche nach Zuwendung, nach Geborgenheit, nach Liebe. Und solche Menschen gehen oft den anderen auf den Nerv. Wenn du ständig mit Egozentrikern zusammen bist, die nerven, wahnsinnig. Und es ist so schwer, mit ihnen umzugehen in ihrem Alltag, in ihrem Leben. Sie lassen sich auch nur ganz schwer etwas sagen. Nicht nur, weil sie älter geworden sind, auch ältere Menschen müssen es lernen, sich etwas sagen zu lassen. Es fällt den Älteren manchmal schwer. Als meine Eltern goldene Hochzeit hatten, habe ich beiden gesagt, jetzt müsst ihr euch etwas sagen lassen von euren Kindern. Oh, da dampfte irgendwo der Kessel bei Muttern. Nicht, wie kann man nur. Aber in meiner Bibel steht ein interessanter Satz. Weisheit von oben, göttliche Weisheit lässt sich etwas sagen. Daran erkennst du einen weisen Menschen und keinen Ego-Tripper. Ein Mensch, der sich etwas sagen lässt. Der bereit ist, nicht nur hinzuhören, das ist der erste Schritt, sondern den zweiten Schritt auch zu gehen. Ich will über das, was du an Korrektur mir mitteilst, nachdenken. Ich lass mir etwas sagen. Egozentriker lassen sich ganz, ganz schlecht etwas sagen. Sie müssen ja immer im Zentrum des Geschehens stehen. Ich im Zentrum, oder? Du im Zentrum? Ich habe uns etwas mitgebracht. Ich hoffe, es funktioniert noch einigermaßen. Ich habe es nicht geklaut, aber meine Enkelkinder spielen oft damit, wenn sie zu Hause sind. Weißt du, was das ist? Ein Brummkreisel. Ein Brummkreisel, wenn ich ihn anschiebe. Er brummt und rattert. Gleich fliegt er runter. Oder auch nicht. Das sind Leute, die sich immer um sich selber drehen. Sie machen viel Lärm um nichts. Und je mehr sich ein Mensch um sich selber dreht, desto brummiger wird er. Das ist so. Schaut euch solche Egozentriker an. Sind immer brummig, immer unzufrieden. Der andere hat ein schöneres Auto, der andere hat ein schöneres Haus, der ist hübscher gekleidet, hat ein schöneres Gesicht, wie auch immer. Und Menschen, die sich nur um sich selber drehen, werden immer brummiger. Und vielleicht muss man es dem einen oder anderen mal sagen, du sag mal, deine Brummigkeit hat irgendwo eine Wurzel. Du drehst dich nur um dich selber. Und das schadet nicht nur dir, sondern deiner Umwelt und uns auch. Soll ich es noch einmal laufen lassen? Weil es so schön ist, nicht wahr? Ach, Krach zu machen. Es summt sogar. Man könnte sogar meinen, es ist sogar Musik dahinter. Aber jetzt gibt's viel Lärm um nichts. Bums. Das ist der Absturz eines Egozentriker. Ich brauche niemanden. Ich brauche keine Menschen. Ich brauche niemanden, der mich unterweist. Ich kann alles, ich weiß alles. Ich brauche Jesus auch nicht. Das ist der Absturz. Der Absturz bis in die Ewigkeit hinein. Abgestürzt zu sein und eben zu sagen, ich brauche keinen Retter. Ich brauche keine Vergebung. Ich brauche niemand. Ich komme alleine zurecht. Ich am nächsten. Warum sollte ich mich um andere kümmern? Der Egoismus zerstört unheimlich viel. Ein falscher Egoismus. Wir werden ein wenig mehr noch darüber nachdenken, was das eigentlich heißt im Detail. Ich möchte ein Beispiel uns erzählen aus meiner Praxis, aus meinem Leben. Er hieß Karl, war 78 Jahre alt, seine Frau schon 4 Jahre bettlägerig. Sein heißgeliebter Garten verkam vor lauter Unkraut. Seine Treffen mit den anderen Männern und Freunden waren nicht mehr möglich. Draußen verwilderte alles, sein Hof, seine Werkstatt, seine Freundschaften. Seine Diskussionsabende, alles musste er bleiben lassen. Er kam sogar noch nicht mal mehr zu dem Gottesdienst. Und er jammerte, er war immer nur am Schimpfen. Eine Unzufriedenheit. Sobald man in seine Nähe kam, dachte ich manchmal, also das ist wie die Pest. Du gehst immer auf Abstand, auf Distanz. Und er war nur unzufrieden. Er drehte sich nur um sich selber. Alles, was er nicht mehr hatte, alles, was er nicht mehr konnte, alles, was nicht mehr möglich war. Und so drehte er immer wieder um sich selber, Woche um Woche. Und die Nachbarn sagten mir manchmal, also der grüßt noch nicht mal mehr. Es ist schrecklich, mit ihm umzugehen. Die Kinder mieden ihn, Enkelkinder kamen schon lange nicht mehr. Eines Morgens fasste ich mir ein Herz und ich denke, zu diesem Egozentriker werde ich mal gehen. Und ich traf ihn draußen. Er versuchte gerade, ein bisschen Unkraut wegzuhacken. Und ich sage, sag mal, was ist los, Karl? Und er war so sauer auf Gott und die Welt, besonders sauer auf seine Frau. Die liegt jetzt schon 4 Jahre da im Bett und ich muss nur schaffen, ich muss nur arbeiten für sie. Schrecklich, so schrie er. Ich sage, Karl, es ist deine Frau, ich kann nicht mehr. Er war völlig am Boden und in einem langen Gespräch, er sagte, du, ich bin 52 Jahre verheiratet mit der Frau. Ich bin schrecklich, ich bin furchtbar. Und dann fing er an zu weinen und betete und sagte, Herr Jesus, hol mich hier raus aus diesem Hamsterrad des Egoismus und des Selbstmitleids. Es ist falsch, es tut mir leid. Und er bat Jesus um Vergebung. Tränen der Buße, die dieser Mann weinte. Und er bat aus tiefstem Herzen Gott um Vergebung. Wir beteten miteinander. Ich nahm ihn in den Arm. Und dann ging er rein zu seiner Frau. Und er sagte, bleib hier draußen sitzen, ich muss es ihr sagen. Und dann unter Tränen versuchte er, sie in den Arm zu nehmen. Sie war ja schwer krank. Und er sagte dann, ich war so giftig zu dir. Die letzten Jahre waren schrecklich, was du an mir gelitten hast und durch mich. Es tut mir so leid. Ich habe nur an mich selber gedacht. Voller Selbstmitleid habe ich dich immer wieder verletzt. Es tut mir leid. Bitte vergib mir. Karl, der von seinem egozentrischen Verhalten auf einmal den Weg herausfand aus diesem ekligen Hamsterrad. Egozentrisches Verhalten interessiert sich nicht für den anderen. Das ist mir egal, wie es dir geht. Wie geht es deinen Kindern? Weißt du, wie es ihnen geht? Wie geht es deinen Enkeln? Interessierst du dich für sie? Kennst du ihre Angst, ihre Zweifel, ihre Nöte? Oder muss ich alles nur um dich drehen? Und die Gefahr besteht, dass Eltern oder besser gesagt Großeltern, die alten Eltern, sich sehr stark um sich selber drehen. Tief aus dem Herzen heraus, wir haben so viel an Zeit und Kraft und Geld investiert in die junge Generation. Und jetzt müssen sie sich doch alle um uns drehen. Muss das sein? Nein. Drehst du dich als alter Mensch um Christus? Fragst du ihn, Herr, was ist dein Weg mit mir, mit meinem Leben? Oder sprichst du davon, mein Geld, mein Haus, mein Auto, mein Urlaub, meine Karriere, meins, meins. Interessant ist, für die Enkelkinder, da wird man ja noch mal jünger als Papa oder als Großvater. Nicht, dann beobachtet man sie, wenn sie dann spielen. Meins, 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 meins. Hier beginnt das schon. Meins, 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 ich will mehr davon. Meins, alles meins. Und hier dürfen Linien gelegt werden, zu sagen, es ist richtig. Du darfst dich behaupten, aber nicht auf Kosten anderer. Und der Ego-Tripper versucht, auf Kosten anderer Menschen immer wieder zu leben. Wie kommst du raus aus solch einer Sackgasse? Gottes Gebot, leben und lieben. Und das ist heute Abend auch das Entscheidende. Eine spannende Geschichte von egoistischen Menschen und einem unheimlich leidenden Mann. Ich möchte uns diese Geschichte lesen. Lukas Kapitel 10 von Vers 25. Lukas Kapitel 10 von Vers 25. Da stand ein Schriftgelehrter auf, um Jesus eine Falle zu stellen. Lehrer, fragte er scheinheilig, was muss ich tun, um das ewige Leben zu bekommen? Jesus erwiderte, was steht denn darüber im Gesetz Gottes? Was liest du dort? Der Schriftgelehrte antwortete, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand und auch deinen Mitmenschen sollst du so lieben wie dich selbst. Richtig, erwiderte Jesus, tu das und du wirst leben. Aber der Mann gab sich damit nicht zufrieden und fragte weiter, wer gehört denn eigentlich zu meinen Mitmenschen? Jesus antwortete ihm mit einer Geschichte. Ein Mann wanderte von Jerusalem nach Jericho. Unterwegs wurde er von Räubern überfallen. Sie schlugen ihn zusammen, raubten ihn aus und ließen ihn halbtot liegen. Dann machten sie sich davon. Zufällig kam bald darauf ein Priester vorbei. Er sah den Mann liegen und ging schnell auf die andere Straßenseite weiter. Genauso verhielt sich ein Tempeldiener. Er sah zwar den verletzten Mann, aber er blieb nicht stehen, sondern machte einen großen Bogen um ihn. Dann kam einer der verachteten Samariter vorbei. Als er den Verletzten sah, hatte er Mitleid mit ihm. Er beugte sich zu ihm hinunter, behandelte seine Wunden mit Öl und Wein und verband sie. Dann hob er ihn auf sein Reittier und brachte ihn in den nächsten Gasthof, wo er den Kranken besser pflegen und versorgen konnte. Als er am nächsten Tag weiterreisen musste, gab er dem Wirt 2 Silberstücke und bat ihn, pflege den Mann gesund. Sollte das Geld nicht reichen, werde ich dir den Rest auf meiner Rückreise bezahlen. Was meinst du, fragte Jesus jetzt den Schriftgelehrten. Welcher von den dreien hat an dem Überfallenen als Mitmensch gehandelt? Der Schriftgelehrte erwiderte, natürlich der Mann, der ihm geholfen hat. Dann geh und folge seinem Beispiel, forderte Jesus ihn auf. Eine großartige Geschichte, die Jesus erzählt, aufgrund der Frage eben, wer ist denn mein Nächster? Ego-Trip, eine ganz große Problematik. Gleichen wir nicht oft auch diesem Priester, dieser Priester, der einfach vorbeiging? Oh, wir sind manchmal fromme Egoisten. Wir wollen nur nicht so fromm tun als Gemeindeglieder. Oft ist uns die Gemeinde viel wichtiger als die Familie, als die Ehe, als der Nachbar. Hauptsache, ich erscheine hier und habe damit ein gutes Image. So dachte der Priester auch. Und der Nachbar? Versetzen wir uns in die Lage, was dort eben geschah. Und das war wirklich eine große Not und eine große Schwierigkeit. Priester, die es eilig haben, für ihre eigene Frömmigkeit und ihr religiöses Image zu sorgen. Eine ganz große Gefahr. Ich denke an Rainer. Sein Vater war ein aktiver Mitarbeiter in der Gemeinde. Alle freien Stunden neben dem Berufsleben war der Mann in der Gemeinde. Er bekehrte sich, der Rainer. Und dann kam die Frage an ihn, als er älter war, sag mal, wärst du nicht bereit, mitzuarbeiten in der Gemeinde? Sagt er, wenn ich so mitarbeiten muss wie mein Vater, will ich das nicht tun. Mein Papa hatte nie Zeit für mich. Er war nur in der Gemeinde. Eine ganz große Gefahr, dass wir den Nächsten um uns her übersehen und vergessen. Im Dienst für Jesus ist etwas Großartiges verborgen. Jesus wurde zum Diener, aber niemals dahingehend, dass seine Mitarbeiter darunter leiden mussten. Der Mensch ist Gott wichtig, nicht die Sache. Gott wurde Mensch. Und das sollten wir immer wieder sehen, auch wenn wir im Umgang miteinander leben. Versetzen wir uns einmal in die Lage des Verwundeten. Nach diesem furchtbaren, traumatischen Überfall, den dieser Mann erlebt hatte, zusammengeschlagen, verwundet, hörte er die Schritte. Wie muss es ihm gegangen sein? Und ich führe in die Gegenwart. Wie muss es manchen Flüchtlingen gegangen sein? In Syrien und an anderen Stellen. Überfallen, Bombenhagel, vergewaltigt, miterleben müssen, wie mehr Frauen weggerissen werden, verkauft werden. Das ist unsere Zeit. Und so liegt dieser verwundete Mann, von dem Jesus erzählt. Und er hört Schritte, vielleicht voller Angst, kommen sie wieder, die Banditen. Und er erkennt auf einmal von Weitem den Priester. Und er geht weiter. Er musste in den Tempel gehen. Die Religion war ihm wichtig. Aber nicht der Mensch. Er geht weiter. Und die bittere Enttäuschung des Menschen, der dort am Boden liegt, ist unbeschreiblich. Mitten in seiner Not, er konnte sich selber nicht helfen, hört er Schritte und ein sehr frommer Mann, der Priester, geht seinen Weg, weil ihm Religion wichtiger ist als der Mensch. Vergiss es nie, Gott wurde Mensch. Nach einiger Zeit wieder Schritte zu hören. Jetzt wird er sicherlich kommen und mir helfen. Ich liege hier am Boden, ich weiß nicht weiter. Und er erkennt diesen Mann, sein Tempeldiener, einer, der mitarbeitet in der Kirche. Der kann doch jetzt anpacken, der kann mich herausholen aus dem Dreck, aus dem Leid, ich kann mir selber nicht mehr helfen, denkst du. Er geht auf die andere Straßenseite, er beobachtet das vielleicht. Gott muss dem armen Kerl doch helfen. Ich werde nachher in der Gebetsstunde sagen, wir wollen für ihn beten. Fromme Egozentriker, die gibt es auch unter uns, die das Image vor den Menschen höher achten, als den Willen Gottes zu erkennen und zu tun. Gott ist Mensch geworden. Da liegt dieser Mann auf dieser gefährlichen Straße des Orients. Und man weiß, dort, wovon Jesus sprach, das war eine gefährliche Ecke. Und vielleicht hat der Levit sogar gedacht, na ja, wie kann man auch nur alleine in solch eine Gegend gehen? Das macht man ja auch nicht. Und so denken wir ja auch manchmal, wie kann man nur? Ist ja unmöglich. Ich denke an einen Kollegen, einen Pastor, und er erzählte mir die Begebenheit, die er erlebte. Er wohnte 7 Kilometer weit weg von seiner Kirche. Unterwegs sieht er, wie ein schwerer Autounfall geschah. Er hält sofort an, und es ist schon 9:30, um 10 ist der Gottesdienst. Er hält an und schaut, wo er helfen kann, und er sieht also einen Schwerverletzten dort. Er ruft die Polizei, er ruft den Krankenwagen, er hilft dem Schwerverletzten, lagert ihn, voll gedreckt, Krawatte waschen, verschlabbert, voller Blut alles. Und als er dann den Verletzten abgeben konnte, fährt er in seine Kirche, und dort merkt er auf einmal eine eisige Situation. Und er hört noch das Flüstern an der Tür, wie 2 ältere Leute sagen: Wir bezahlen ihn. Und er kommt nicht pünktlich. Was ist los? Das kann doch nicht sein. Voller Wut und voller Zorn. Und er spürt die eisigen Momente. Und dann tuscheln auch noch einige Frauen: Guck mal, wie dreckig der ist. Ist doch unmöglich. Dann stellt er sich vorne hin und liest. Das erzählt er mir. Sagt er, dann habe ich die Geschichte gelesen. Dann sagt er, das habe ich gerade getan. Ich habe dem Schwerverletzten geholfen. Der ist jetzt in der Klinik. Darum bin ich zu spät. Eine große Gefahr, in der wir alle stehen. Wo bleibt der Pastor? Wo bleibt der Mitarbeiter? Warum ist er nicht hier? Und schon regen wir uns auf für nichts. Wir wissen oft nicht, wie Gott mit dem anderen handelt und mit ihm umgeht. Wer ist denn mein Nächster? So fragten die Menschen damals. Der Verletzte in der biblischen Geschichte, was erlebt er von einem Fremden? Und interessant ist, wie viele fremde Menschen haben wir in Deutschland? Hast du mal drüber nachgedacht? Wie viele fremde Ärzte haben wir? Wie viele Krankenschwestern? Wie viele Altenpflegerinnen und Pfleger? Alles Fremdlinge, Immigranten, Zugewanderte, Zugereiste, Reingeschmeckte. Und sie versorgen uns in vielfältiger Weise. Da kommt einer aus Samaria. Und was sieht er? Er sieht den Verletzten. Er hat einen Blick für den Menschen. Siehst du den Menschen neben dir? Kennst du seine Not? Weißt du, wie es ihm geht? Oder bist du so egoistisch? Ich habe dafür keine Zeit, muss mein Auto waschen. Ich muss jetzt einkaufen gehen. Der Mensch da vorne interessiert mich nicht. Papa, hast du heute Zeit für mich? So fragte in meiner Gegenwart ein Junge vor 9 Jahren seinen Vater an einem Samstagmittag. Und dann sagt der Papa, nein. Ja, sagt der Junge, das habe ich gedacht. Du musst jetzt wieder dein Auto waschen, du musst alles wieder topfit machen, aber für mich hast du sowieso nie Zeit. Materielles ist vielen Menschen wichtiger als der Mensch. Gott ist Mensch geworden. Er hat sich erniedrigt. Er erniedrigte sich selbst und ward gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Für dich und für mich. Er ist Mensch geworden, weil er dich sieht, so wie der Samariter. Und Jesus erzählt ja diese Geschichte. Ein Mensch, er sieht den Verletzten. Er hat einen Blick für diesen Menschen. Er hat Mitleid, hat Erbarmen. Mit welchem Menschen hast du Mitleid? Über welchen Menschen erbarmst du dich? Gibt es so einen Menschen? Oder sagst du, um mich kümmert sich auch keiner, also brauche ich mich auch um keinen kümmern? Ist das eventuell deine Lebenseinstellung? Dann ist sie sehr egozentrisch. Er hatte Mitleid und Erbarmen. Und er hilft mit dem, was er hat. Hast du eigentlich Gottes Erbarmen erfahren? Wer das Erbarmen Gottes erlebt hat, kann und darf es nicht für sich behalten. Der du selber das Erbarmen Gottes erlebt hast, sei barmherzig mit den Menschen um dich her. Was macht dieser Fremde, dieser Ausländer, dieser Verhasste, den man nicht haben wollte in Israel? Der kam ja aus Samaria. Interessant, wie Jesus sehr politisch damit umgeht. Er behandelt die Wunden. Leben retten und erhalten, Schmerzen lindern, Gutes tun, ganz praktisch. Er spricht kein Gebet, er packt an. Beten ist eine Seite und anpacken die andere. Beides gehört zu unserem Christsein. Und der eine sagt, naja, ich werde dafür beten. Und warum packst du nicht an? Glaube, der nicht in der Tat sichtbar wird, ist kein wirklicher Glaube. Das heißt also, dieser Mann zeigt etwas sehr deutlich. Ich sehe den anderen. Er hebt ihn auf sein Reittier und geht selber zu Fuß. Er bringt ein Opfer. Ihr Lieben, es gibt keine Liebe ohne Opfer. Wenn du sagst, ich liebe dich, dann wirst du Opfer bringen dafür. Opfer an Zeit, an Kraft, an Geld. Wenn du deinem Papa sagst, Papa, ich liebe dich, dann wirst du ihm gehorsam sein. Es gibt keine Liebe ohne Opfer. Der größte Ausdruck der Liebe dort auf Golgatha. Und die Bereitschaft, wenn wir lieben, auch Opfer zu bringen. Das heißt, uns nicht aufopfern, das hat Jesus getan. Aber Opfer zu bringen, auf Dinge zu verzichten. Er hebt diesen kranken, überfallenen Menschen auf sein Reittier und geht selber zu Fuß. Liebe ist anstrengend. Liebe gibt's nicht zum Nulltarif. Und Liebe zu geben, kostet viel. Er bringt ihn ins nächste Gasthaus. Krankenhaus gab es wohl nicht in der Gegend. Dort versorgt er ihn und kümmert sich um ihn. Geschäftstermine waren nicht mehr ganz so wichtig. Wohl am nächsten Tag ist er weitergereist und er hinterlässt nicht nur den Kranken, er versorgt ihn auch finanziell. Das ist die Geschichte der Nächstenliebe. Unsere Liebe zu Gott soll sich manifestieren in der Liebe zum Nächsten. Egozentrisches Verhalten wird sehr hinterfragt von Gottes Seite her. Dem Demütigen schenkt Gott Gnade, dem Stolzen widersteht Gott. Wenn du sagst, ich kann alleine, ich brauche niemanden, ich will mich auch um nichts weiter kümmern, um mich kümmert sich ja auch niemand. Stolz bedeutet also, du hast Gott zum Gegner. Gott widersteht dem Stolzen, aber dem Demütigen, der Gott Recht gibt, der den anderen höher achten als sich selbst, das ist ja Demut, der erlebt Gottes Gnade. Bist du noch ein stolzer Mensch heute Abend? Oder bist du bereit zu sagen, mein Gott, ich beuge mich unter deine Hand? Dieser Mann hatte den Mut, vieles zu geben. Und Jesus schildert sehr klar und sehr deutlich, dass das wirkliche Nächstenliebe ist. Wer ist denn mein Nächster? Der, der mich braucht. Wer ist dein Nächster in deiner Familie? Deine Frau? Dein Mann? Dein Kind? Ist das dein Nächster? So nahe ist dir niemand. Und das sind die Allernächsten. Wie gehst du mit ihnen um? Egozentrisch? Das ist das große Stück Fleisch, das kriegt immer Papa, weil der Eiweiß braucht, oder? Nee. Egozentrisch? Gefährlich. Gefährlich auch in der Familie. Sehr gefährlich, wenn wir so damit umgehen. Wir werden glücklich, indem wir andere Menschen glücklich machen wollen, indem wir selber die Barmherzigkeit Gottes erlebt haben und durch diese Barmherzigkeit Veränderung erfahren haben. Einübung der Nächstenliebe, am besten im Elternhaus. Ja? Und ihr Eltern, macht's ihnen doch vor den Kindern. Achtet sie höher als euch selbst. Nein, solange du deine Füße unter meinen Tisch streckst, hast du mir zu gehorchen. Kennt ihr sowas? Wie traurig. Hast du nichts anderes zu bieten? Autorität ist etwas anderes. Ist gepaart mit einer ganz großen Liebe. Mein Kind, weil ich dich liebe, muss ich dir sagen, so geht es nicht. Mein Kind, weil ich dich liebe, muss ich ein klares Nein sagen zu deinen Wünschen und Forderungen. Wir können drüber reden, aber das und das geht nicht. Aus Liebe, dem anderen Grenzen setzen, das ist wirkliche Liebe. Liebe, die alles gibt, die nie eine Grenze setzt, ist keine Liebe, sondern man will einem Menschen, auch ein Kind, damit kaufen. Meine Eltern sind die Nächsten. Da kam ein 17-Jähriger zu mir und schimpfte über seine Eltern. Er habe nur Zoff zu Hause und er war am Wettern und Schimpfen. Nun ist das fast normal für einen 15- bis 17-Jährigen, nicht wahr? Ich habe das manchmal gedacht, soweit ich habe mit meinem Vater gestritten und wir haben uns über Taufe gestritten und über vieles andere. Ich haute die Türe zu, mach das nicht, da geht die Türen kaputt. Aber auf dem Weg nach oben habe ich dann gesagt, der Vater hat recht, darf ich ihm nur nicht sagen. Nicht so habe ich dann oft gedacht in meinem Herzen. Aber was geschah mit dem 17-Jährigen? Er war Christ und er hatte immer Streit zu Hause. Und er wollte immer Recht haben. Er wollte immer, dass sich alles um ihn dreht. Und dann habe ich ihm gesagt, weißt du, ich kann dir nicht helfen, es sei denn, wir beugen jetzt unsere Knie, du betest für deinen Papa, für deine Mama. Für die werde ich nicht beten, ich sage raus. Ich habe ihn rausgeschmissen. Er war entsetzt. Aber Sie sind doch Pastor, Sie müssen mit mir beten. Ja, ich sage, ich wollte ja mit Ihnen beten. Aber jetzt geh. Wenn du nicht bereit bist, für deine Eltern zu beten, wenn du nicht bereit bist, deine Knie zu beugen und sie in die Gegenwart Jesu zu bringen, kann ich dir nicht helfen. Du bist Christ, du weißt die große Quelle, um zu lieben, die Tankstelle der Liebe. Und er ging. Was hindert uns, den Nächsten zu lieben? Das ist einmal die Undankbarkeit. Wir nehmen alles selbstverständlich. Und je selbstverständlicher wir alles nehmen in unserem Leben, desto undankbarer werden wir und desto egozentrischer werden wir. Es ist alles meins, gehört alles mir. Hauptsache mir geht's gut, alles andere interessiert mich nicht. Egozentrisches Verhalten, Undankbarkeit. Bist du einer, der ständig hinterherjagt nach Bestätigung, nach Anerkennung? Wann werden die Menschen mir endlich sagen, wie toll ich bin? Wenn Gott dir sagt, du bist großartig, weil ich dich wunderbar geschaffen habe, dann ist das was anderes. Aber wenn du ewig auf der Jagd nach Bestätigung bist, bist du ein armer Mensch. Natürlich ist es wichtig, ehrlich vom anderen zu hören, aber das ist seine Sache, nicht deine, dass er dir sagt, das hast du gut gemacht. Den anderen zu lieben, Undankbarkeit ist eine der ganz großen Ursachen, dass wir nicht dankbar sind. Ich hatte einen alten Mann in meiner Gemeinde und fast jeder vierte, fünfte Satz war Lob und Dank. Lob und Dank. Sein Herz war voller Lob und Dank. Und ich dachte, herrlich, wie ist das bei dir? Bist du auch ein dankbarer Mensch oder sehr undankbar? Undankbarkeit zerstört die Liebe. Und alles, was wir selbstverständlich nehmen, ist so ein Stück Kreisverkehr, ist so wie mein Brummkreisel. Unversöhnlichkeit ist eine weitere Ursache. Es gibt Menschen, die uns wie Grabsteine im Herzen liegen. Kennst du solche Grabsteine in dir? Oh, wenn ich an den denke, dann geh zum Friedhof, vielleicht ist er schon beerdigt. Menschen, die wie Grabsteine in deinem Herzen liegen, weil du nicht mit ihnen versöhnt bist. Morgen Abend wollen wir ein wenig mehr zum Thema Versöhnung hören. Das Blut Jesu bedeckt keine Rechtfertigungen, nur Sünden. Das heißt also, Versöhnung beginnt dort, wo wir uns nicht rechtfertigen. Der Egozentriker versucht sich immer, wenn er dann auch kritisiert wird, wenn er das überhaupt annimmt, zu rechtfertigen. Aber Jesus, er möchte keine Rechtfertigung von unserer Seite, sondern wir sollten bekennen und sagen, es tut mir leid, Herr. Ich habe mich nur mich selber gedreht und ich dachte, ich schaffe das völlig alleine. Und noch etwas, was uns hindert, das ist die Unbeweglichkeit. Unbeweglichkeit hindert uns, den Nächsten zu lieben und Gott zu lieben. Gott kommt immer auf uns zu. Er ist immer in Bewegung. Er ist der große Kreator. Und auch du darfst es wieder lernen, auf den anderen zuzugehen. Und das heißt also auch, einmal loszulassen bei all den Vorurteilen, die wir haben. Ich hatte früher mal einen Chef, es war in der großen Zeltmission, und er sagte immer, seit 17 Jahren haben wir diese Bänke so, die müssen noch die nächsten 20 Jahre halten. Und sein Spruch war immer, seit 17 Jahren keinerlei Bereitschaft zur Beweglichkeit. Und ihr Lieben, es gibt eine große Gefahr, dass wir uns an dem festhalten, was früher immer war. Es gibt ein großartiges Wort, ich weiß nicht, wer das einmal geschrieben hat. Wenn wir nur das tun, was die Väter taten, tun wir nicht, was die Väter taten. Ich wiederhole noch einmal. Wenn wir nur das tun, was die Väter taten, tun wir nicht, was die Väter taten. Hier wurde gebaut, hier wurde sich engagiert. Was haben die Väter alles getan? Aber wenn wir als Söhne und Töchter nur das tun, was die Eltern taten, tun wir nicht, was sie taten. Sie hatten eine andere Leidenschaft, eine andere Hingabe. Und ich frage dich als junger Mensch, wo ist deine Liebe und Leidenschaft? Wo bist du ein Mann und eine junge Frau, die sagen, Die Väter haben Tolles geleistet. Wir leben jetzt in einer anderen Zeit, aber in dieser Zeit wollen wir Gott dienen. Unbeweglichkeit hindert die Liebe. Wer sich erstarrt, immer nur nach rückwärts begibt, muss sich nicht wundern, dass er ganz starr wird in seinem Leben. Festhalten am Wort Gottes, ja. Aber dieses Wort Gottes in die jetzige Zeit hineinleben, ja und Amen. Kennt ihr NWW? Wisst ihr, was NWW heißt? Neue Wege wagen. Was hast du neu gewagt? Vielleicht gestern Abend, vorgestern Abend, neu gewagt mit Jesus? NWW, neue Wege wagen. Ich will den anderen lieben. Ich will den Fremdling, der da kommt. Ich will ihn mit offenen Armen empfangen. Ich will für ihn da sein. Und wir erleben ja im Moment Großartiges. Wenn ich darüber nachdenke, was Gott so tut, das ist schon enorm und ganz erstaunlich, über das wir nachdenken können. Der Samariter sah die Not. Siehst du die Not? Wer ist denn mein Nächster? Du weißt es, der Mensch, der dich jetzt braucht. Das ist dein Nächster. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft, mit deinem ganzen Verstand. Tust du das? Liebst du ihn? Von ganzem Herzen, Herr, ich liebe dich. Wir haben ja geübt, wie man es ausspricht. Mit ganzer Hingabe. Und das ist das große Geheimnis der Veränderung. Lust auf Leben gegen die Egozentrik. Indem wir anfangen, Gott zu lieben und den Menschen, den Nächsten. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit all deiner Kraft und mit deinem ganzen Verstand. Lieben in vierfacher Ausführung. Herz ist deine Persönlichkeit. Mit deiner Persönlichkeit Gott zu lieben. Hingabe, das ist deine Leidenschaft. Kraft, bitte nicht mehr so lasch. Ach, ich bin so müde. Ich weiß ja nicht, ob ich morgen Lust habe, was zu tun. Nicht solche Worte höre ich leider zu oft. Kraft, vollen Dienst, Verstand, mach dir Gedanken, wie du Gott lieben kannst. Ganzer Mensch, ganze Hingabe. Wie sieht das aus heute Abend? Ich möchte dir etwas deutlich machen. Ich habe uns etwas mitgebracht, das ist kratzig. Das ist ein Schwamm. Er kratzt. Und auf der Seite noch kratziger, furchtbar. Vielleicht bist du auch so kratzig. Kratzbürstig. Ach, sie ist schon wieder so kratzig, nicht wahr? Mama, was hat sie wieder, ihre Tage? Oder was ist los? Warum ist Mama so? Warum ist Papa so? Der kam gerade von der Arbeit, war schrecklich mit ihm. Kratzbürstig. Kennt ihr solche Leute? Die immer dann nach Hause kommen und sagen, ihr müsst mich jetzt loben, ihr müsst mir Ruhe geben und ihr... Kratziger Schwamm. Was geschieht? Du kannst über dieser Schüssel den Schwamm immer wieder halten. Diese Schüssel ist ein Symbol. Und in dieser Schüssel ist Wasser. Und dieses Wasser ist ein Zeichen der Liebe Gottes. Und du kannst viel davon hören, du kratziger Mensch. Aber du musst ihn eintauchen, den Schwamm. Und was geschieht jetzt? Er läuft schon aus. Er läuft schon aus. Nur einen Augenblick der Hingabe und schon ist der Schwamm voll. Deine Hingabe an Gott, deine Hingabe an Jesus wird dein Leben erfüllen mit seiner Liebe, mit seinem Frieden. Und du wirst aufhören, dich nur noch um dich selber zu drehen, sondern du wirst auf einmal den anderen entdecken als ein großartiges Geschenk Gottes. Aber es kommen Leute immer wieder auch hierher und sagen, oh, es ist wunderschön. Jetzt habe ich so viel für mich und ich tauche mich wieder ein in eine Predigt und in Gottes Wort und morgen früh liest du wieder die Bibel und es ist voll und immer wieder voll. Und dann bist du so satt. Was geschieht, wenn du diesen vollen Schwamm, wenn ich ihn nehme und ihn einmal ein bisschen unter Druck setze? Eine andere Schüssel wird voll. Ich tauche wieder ein, ich werde gefüllt und ich gebe weiter. Die Liebe, die Gott dir geschenkt hat, du hast sie aufgesaugt. Den Frieden, den er dir gab, du hast ihn aufgesaugt. Die Vergebung, die du bekommen hast, hast du aufgesaugt. Und jetzt kannst du dich immer wieder da eintauchen und sagen, es geht mir so gut, es geht mir so gut. Oder aber, ich gebe es weiter. Das, was ich weitergebe, das verändert andere Menschen. Diese Welt sehnt sich nach Männern und Frauen, nach Kindern und Jugendlichen, die erfüllt sind von Gottes Liebe, die erfüllt sind von seiner Gnade, die sich eintauchen immer wieder neu, die es aber nicht für sich behalten, sondern die es weitergeben in das nächste Gefäß, in den nächsten Menschen. Gib diese Liebe weiter. Du sollst Gott lieben von ganzem Herzen. Tauch dich ein in seine Liebe, so wie dieser Schwamm eingetaucht ist. Und du sollst den Nächsten lieben wie dich selbst. Und Gott muss dich manchmal unter Druck setzen, so wie ich den Schwamm ausdrücke. Und manchmal spürst du diesen Druck, ich bin gemeint. Aber interessant, auf der Seite ist er noch kratzbürstig. Meine nicht, dass wenn du an Jesus glaubst, dass alle Kratzigkeit vergeht. Das meinen manche Leute. Gott tut ein Wunder und er tauscht dich komplett aus. Nicht dein Wesen, dein Charakter, all das wird jetzt auf einmal völlig anders. Ist nicht so. Ein Petrus war noch immer ein Haudegen. Nicht? Der nahm noch immer ein Schwert und haute um sich rum und hat sogar einem anderen das Ohr abgeschlagen. Ich hoffe, du hast sowas nie gemacht. Solltest du nicht tun. Aber tauch dich ein. Und dann bitte nicht nur für dich, sondern gib's anderen weiter. Das ist Hingabe. Das ist Leidenschaft. Eintauchen in Gottes Liebe. Eintauchen in sein Erbarmen. Eintauchen in seine Güte. Dein Herz soll voll werden, dass du dich nicht mehr um dich selber drehen musst, sondern du spürst auf einmal, er hat mir das gegeben, wonach ich mich lange gesehnt habe. Er hat mein Herz erfüllt mit seinem Frieden. Er hat mir meine Schuld vergeben. Er gab mir die Chance der Versöhnung. Er hat mein Herz erfüllt mit einer total neuen Liebe und Leidenschaft. Und das darfst du weitergeben. Diese Welt sehnt sich danach. Was wirst du heute Abend tun? Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen lieben, eintauchen in seine Liebe, zu sagen, ja, Herr, ich liebe dich mit allen Fasern meines Seins. Und Jesus fragt ja den Versager, der es nicht gesagt hatte, den Simon Petrus, hast du mich lieb? Hast du mich lieber als all die anderen hier? Wenn er dich fragen würde, hast du mich lieber als all die anderen, die heute Abend hier sitzen? Was wirst du ihm sagen? Ich fand das so toll bei dem Simon. Herr, du weißt alle Dinge. Und du weißt auch, dass ich dich lieb habe. Er hat sich nicht mit den anderen identifiziert. Er hat nicht gesagt, naja, ich bin viel besser wie die Donnersöhne da. Die kennst du doch. Nein, nein. Herr, du kennst alle Dinge. Er kennt auch dich. Er will dein Herz füllen, damit dein Herz voll ist, um andere zu beschenken. Geliebt, um wieder zu lieben. Lust auf Leben, er ist das Leben. Lass dich füllen von Jesus. Und dann ist dein Herz erfüllt. Und dann geht es nicht um den frommen Egoismus. Dann wirst du nicht mehr an den Menschen vorbeilaufen. Dann wirst du ihnen vielleicht an der Kasse sagen, guten Morgen, ich wünsche Ihnen Gottes Segen an diesem Tag. Gott hat Sie lieb. Da wird die Kassiererin Kulleraugen machen und sagen, das hat mir noch niemand gesagt. Weil dein eigenes Herz erfüllt ist. Aber vielleicht bist du wie dieser trockene Schwamm dahinter. Der ist und bleibt trocken. Du kannst so durch nach Hause gehen. Leer, hart, tu's nicht. Er lädt dich heute Abend ein. Und er sagt, ich will dein Leben verändern. Komm, tauch ein in meine Liebe. Tauch ein in meine Gnade. Ehe dass ich mit uns bete, bitte ich den Chor. Und ich finde das so großartig. Wir haben einen wunderbaren Jugendchor. Und er singt uns jetzt ein Lied, ein Einladelied. Und du darfst hinhören, dich einladen lassen. Und dann wollen wir ihn, unseren Gott und Herrn, bitten, dass er dein Herz jetzt schon berührt und bewegt durch dieses Lied. Wenn so viele junge Menschen dir sagen, sag doch endlich ja, und sie tun das im Auftrag Gottes, dann zögere doch nicht länger. Dann sag endlich ja, ich komme. Wir stehen auf zum Gebet. Herr Jesus Christus, du hast dich erniedrigt, um uns zu retten. Du hast dein Leben gegeben, damit wir ewig leben können. Du starbst, damit wir Leben haben, ewiges Leben bei dir. Danke. Herr, du redest zu uns in diesen Tagen. Wir haben dich verstanden. Und nun, Herr, stehst du vor unserem Leben. Und wir haben den Ruf der jungen Menschen gehört. Sag doch endlich ja. So bitte ich dich, Herr, für alle, die genau angesprochen sind in diesen Tagen und auch heute Abend, dass du ihnen zu stark wirst, dass sie jetzt ja sagen zu deinem Ruf. Danke für deine Liebe. Danke für deine Einladung. Du willst nicht, dass einer sich nur um sich selber dreht, sondern du willst, dass jedes Leben erfüllt wird von dir, von deinem Geist, von deiner Kraft, von deiner Gnade und deiner Liebe. Sprich weiter zu uns an diesem Abend. Amen.